Okay. Johannes 17. Jesus, ich habe letztes Mal gesagt, dass Jesus schon über diesen Bach ist, wo ja, das ganze Blut reingegossen wurde. Ne? Und ja, das war Quark. Das kommt nach dem Gebet. So wollte ich nur noch kurz. Also Jesus ist immer noch unterwegs zum Garten Gethsemane. So, und hat jetzt so ein paar wichtige Gespräche mit seinen Jüngern gehabt, um sie vorzubereiten auf das, was halt kommt. Ne? Und sehr persönlich, eine sehr intime Zeit mit Jesus und nur die engsten Freunde, nur der engste Kreis, so der es wirklich ernst meint. So. Und die anderen 500, die da nebenbei rumgelatscht sind und sich für Jesus entschieden haben, mit Anführungsstriche zum Teil, so, die waren da nicht Teil. So, sondern eher, weißt du, und das ist halt wichtig nochmal als Zusammenfassung für das, weißt du, man wird Gott nur wirklich dann erfahren und er wird sich nur dann wirklich komplett preisgeben und man wird nur dann die Tiefe und die Weite in seiner Liebe erkennen und die anderen zwei Dinge, so, wenn wirklich ernst meint und ganz nah mit ihm ist. So. Hab schon viele, na viele, aber ich habe schon eine Menge, so ein, ist das gleiche Wort, naja, ich kenne ein paar Leute, so ein, was sind die, haben sich entschieden für Jesus, aber die gehören eher zu diesen 500. So ein, weißt du, irgendwie machen sie ihr Ding, aber gucken, dass sie trotzdem noch irgendwie auf dem Weg bleiben und ihm folgen. So, und, aber du merkst halt auch in ihrem geistlichen Stand, selbst wenn sie schon 40 Jahre mit Jesus gehen, so haben sie ihn noch nicht wirklich tief kennengelernt, so, und sind noch nicht wirklich tief verändert. So, weißt du, und diese Frucht, die kriegt man nur dann, wenn man wirklich an Rewe dran klebt. So. Und diese Tiefe in seiner Erkenntnis, in seiner Stimme zu hören und so in allen Bereichen, vorbereitet zu werden auf das, was kommt, was wir noch nicht sehen, so. Das hat man wirklich nur in der Fülle, wenn man ganz nah an ihm dran klebt. So wie die 12 Jünger. Ne? So und, oder 11 Jünger. So. Und das sind. Und jetzt. Irgendwann hat ihn so mal gefragt, Jesus, lehre uns das Beten. So, und dann, weil die hatten halt die Frage, und das ist eine coole Frage, so, na, wie können wir denn mit Gott reden? Wie ist es denn angenehm für seine Herrlichkeit? Ne? So, wie müssen wir denn vor Gott kommen? Und Jesus hat da so ein kurzes Gebet gebracht. So, ich, Vater unser, du bist im Himmel klar. Ne? So, und viele Christen nehmen das und sagen so, ja, also ein kurzes Gebet, so kurze Anliegen, nicht so persönlich, so eine, nur Gott verherrlichen und Dank sagen, so ein, dann bitten, dann einen Blick auf seine eigene Schuld. Und das war, Jesus hat das nur gebracht, um ihnen zu zeigen, geh einfach zu Gott und guck auf seine Herrlichkeit. So, und heute ist halt schön, weil er sie, bevor er zum Garten geht und bevor er verhaftet wird und dann getötet wird, so ihm nochmal eine praktische Lektion gibt, von dem Wichtigsten überhaupt. So Gemeinschaft mit Gott haben, was es heißt als Nachfolger. Und Jesus ist die Erstgeburt, sagt uns der Hebräerbrief. Jesus ist die Erstgeburt der Schöpfung und wir sind die, die danach kommen. So, und wenn wir ihn angucken, dann sehen wir, wer wir sind und wie wir in der Gemeinschaft mit Gott stehen sollen. So, dann sehen wir, wie unser Leben verwandelt wird, in welches Bild. So, und dass unser Blick darauf gerichtet werden soll, so ein Vater dein Willen, ich meine. So, dass wir mehr Wunder tun als er. So, dass wir mehr Menschen erreichen können als Jesus in seiner kurzen Zeit hier. So, weißt du, weil jetzt ist der Heilige Geist in uns, so wie er in ihm war. Und jetzt kann der Heilige Geist auf uns kommen, dass wir in Gottes Macht und Kraft halt gehen. So, und Jesus ist gekommen, um uns zu erretten und um uns ein Vorbild zu sein. So, um uns zu zeigen, hey, so, wenn du so mit Gott gehst, dann hast du wirklich Frieden. Und dann hast du tiefe Gemeinschaft mit Gott. Und heute die wichtigste Lektion überhaupt, ein super Kapitel zum Jesus sagt ihnen, wie man wirklich betet. Und er sagt ihnen nicht so eine Kurzanleitung wie das letzte Mal, sondern er tut es einfach. So, ich lese mal Kapitel 17, Vers 1. Dies redete Jesus, also ne, die ganzen Gespräche, die wir jetzt hatten, die letzten drei Kapitel, dies redete Jesus und dann hob er seine Augen zum Himmel empor und sprach zum Vater. Und Und es ist, Jesus hat ganz natürlich gebetet. Er redet mit den Jüngern. So, und dann hebt er seine Augen kurz hoch und redet mit dem Vater weiter. So, weißt du, es ist alles eins. So, und im 1. Thessalonicher Brief, da steht, betet alle Zeit, ohne Unterlass. So, und das ist das Thema heute, so, was heißt es, ohne Unterlass, alle Zeit zu beten. So, und viele denken so, dass man dann in ein Kloster gehen muss und dann, oder diese 24 Stunden, 7 Tage, so eine Gebetszeit, so, wo man nur am Beten ist und am Fasten, so, dass das ein ordentliches Gebet ist, was Gott wohlgefällig ist. Dass das ein Gebet ist, so, wo man mehr bewirkt, so, weil man mehr betet, so, weil man sich nur aufs Gebet konzentriert. Ja, aber das beste Gebet ist das, wenn du nicht mitkriegst, dass du betest. So, sondern wenn du wirklich einfach zusammen bist mit Gott und ihr miteinander redet. So. Und wir sehen es heute mit Jesus, dass es genau so gemacht hat. Keine gehobenen Worte, keine andere Rede, als wenn er normal spricht. So, er nimmt erst er selber vor Gott. So, und er bringt seine Bitten und Flehen vor Gott. So, und in diesen Bitten und Flehen, wie in den Psalmen bei David, kommt die Herrlichkeit Gottes zur Geltung, kommt die Dankbarkeit und die Zuversicht und die Hoffnung zur Geltung. So, weil er zwar bittet und trotzdem sagt, ich weiß, dass du mir gibst. So, der Gebet soll was ganz Natürliches und was ganz Einfaches sein. So, und Gott möchte uns persönlich haben. So, und alle Zeit im Gebet zu sein, bedeutet nichts anderes als, du gehst deinen Weg in deinem Leben, in deinem Alltag, so, und auf einmal stehst du vor einer Situation, irgendwie steht da jemand und fragt dich irgendwas, wie hier nach dem Gottesdienst manchmal, wo ich absolut keinen Plan habe. So, und dann ist es einfach nur manchmal so ein kurzes Wort Hilfe, so ein, oder ein Gedanke, so, ah, so ein, und Gott versteht. Weißt du, es ist einfach, Gott ist real, Gott ist da und er ist einfach ein Teil von deinem Leben und somit automatisch inbegriffen. So, und das heißt nicht, dass wir unsere Augen schließen sollen von der Welt und den ganzen Tag, um alle Zeit im Gebet zu sein, so ein, nur mit gefalteten Händen und geschlossenen Augen durch den Tag gehen. So, das heißt einfach so ein, in jeder Situation bist du ganz nah bei Gott und wenn du es brauchst, dann bist du da. Wenn du dich über irgendwas freust, dann freust du dich mit ihm. So, ne? Oder bist dankbar. Das ist einfach was Natürliches. Lesen wir mal weiter. Vater, die Stunde ist gekommen. Und das ist das erste Mal, dass er das sagt. So, bis jetzt hat er immer gesagt, meine Zeit ist noch nicht da. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. So, und jetzt steht er da, hebt seine Augen auf und weiß, okay, das ist das letzte Mal, jetzt ist es soweit. So, und jetzt gehe ich über diesen Bach und dann wird mein Blut fließen. So, meine Stunde ist da, ja. So, verherrliche jetzt deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Also Jesus bittet hier, kreuzige mich. So, töte mich. So, weil mein Tod wird dich verherrlichen. Und das wird mich dann verherrlichen. Weil ich in der Ewigkeit wieder bei dir sein kann. So, also bitte töte mich. Und das ist schon krass. So, das ist ein krasses Gebet. Ich meine, uns fällt vielleicht für jemand anderes zu beten. Uns fällt vielleicht so Dinge zu bitten, die wir gern hätten, ne? Oder nicht hätten. So, uns fällt vielleicht zu danken, aber ich glaube, es fällt echt schwer, manchmal zu beten, so wo wir wissen, wir selber wollen das eigentlich nicht. So, aber wir wissen, es ist dran und wichtig. So, deshalb ist es wichtig, dass wir diesen Schritt gehen und halt uns trauen. In Kapitel 17, sein Gebet, ist in drei Teile aufgeteilt. So in Vers 1 bis 5, da bittet Jesus für sich persönlich. So, also so seine Anliegen für sich selbst. So dann 6 bis 19, so da bittet er für die Jünger ganz spezifisch. So und 20 bis zum Ende, da bittet er für uns, für die Gemeinde. So. Also gehen wir mal Vers 1 bis 5. Okay, 2 bis 5. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Dies ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ewige Leben ist Gott zu erkennen. Und dieses Erkennen im Griechischen bedeutet nicht so viel wie jemanden sehen oder so. Ne? Das kann man in Deutsch halt zweimal übersetzen mit verschiedenen Sachen. So wie malen, Brot malen oder ein Bild malen. So, und dieses Erkennen vom Griechischen her bedeutet so viel wie mit jemandem in einer Beziehung sein, mit jemandem zusammen sein, irgendwie was zusammen machen. Ne? Also jemanden nicht nur zu sehen, sondern kennenzulernen. Also ganz persönlich so in einer Beziehung. So wie man das in der Ehe so sich kennt, erkennt. Ne? Am Anfang lernt man sich kennen und dann erkennt man sich. Also dann lernt man sich wirklich kennen. So, weil man halt miteinander ist in eins. Und so ist das Wort hier gemeint. So, und das fand ich schon ziemlich cool. So, weil das ewige Leben bedeutet, so mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und das macht doch dann echt Sinn. Das ist eine coole Definition. Danke Gott. So, Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und auf die Perspektive ist cool, weil Jesus hat es noch nicht vollendet in dem Zeitpunkt hier, aber weißt du, Gott lebt außerhalb der Zeit. So, und er hat auch zu uns gesagt, wir sind schon vollendet. Wir haben den Lauf, wir haben schon besiegt. Der Gott war Sieger. So, und wir kommen in den Himmel, das ist unsere Sicherheit. Wir sind erwählt, wir sind ausgesucht, wir sind berufen. So, und das steht fest. Der Vater hält uns und zieht uns, sagt die Bibel. So, wir kommen bis zum Schluss. So, und irgendwas anderes anzunehmen, das ist einfach nicht von Gott. Weil Gott sagt uns als Christen, wir sollen die Perspektive haben. Und diese Gedanken, ja, ich kann ja abfallen, wenn ich mich selbst entscheide, das stimmt, das ist theologisch richtig. Aber das für sich selber zu denken, ist einfach Quark. Es nimmt alles weg. Warum sollte ich davon ausgehen, dass ich vielleicht doch abfalle oder mich gegen Gott entscheide? So, Gott sagt mir genau das Gegenteil. Gott sagt mir, du bist erwählt, mein Sohn. Du bist adoptiert schon. Du hast einen Pfand. Du kommst in den Himmel. So, du bist mein. Ich werde für dich schon, baue ich gerade eine Wohnung, weil du ankommst nach Hause. So, und das ist fertig, der Plan. Das steht fest. Du bist mein auserwähltes Schaf. Dich liebe ich. So, weißt du, du bist mir wichtig und wertvoll. Und ich werde dich nie loslassen. Das sagt die Bibel. Weißt du, und genau die Perspektive und die Sicherheit im Glauben drin haben. Weil das ist Glauben. Und das ist Vertrauen. Weißt du? Ansonsten hoffst du nur, wenn du als Christ immer noch diese Angst innerlich hast, naja, vielleicht falle ich ja ab, wenn ich nicht vorsichtig bin. Dann hoffst du, aber du glaubst nicht. Glauben ist eine praktische Sache. Glauben ist, dass du es tust, obwohl du es nicht siehst. So, ja, und es ist super erbauend, einfach zu wissen. Und Jesus hatte auch Glauben. Weißt du, und er sagt hier, hey, ich bin schon fertig. Ich werde ans Kreuz gehen, ich werde es bis zum Ende machen, ich werde auferstehen und ich werde dann meine Herde sammeln. So. Und das ist der Hammer. Vers 5. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also Jesus betet hier, hat hier drei Punkte drin, so ein, wo er für sich selbst halt betet. Einmal ist sein Gebet, dass er Gott verherrlichen möchte. Vater, ich möchte dich verherrlichen. Ne? Und das ist die höchste Motivation, die man als Christ haben sollte, so ein Gott zu verherrlichen. So, weißt du, es passiert so schnell, dass wir menschenzentriert leben und nicht Gott zentriert. Dass wir zuerst gucken, wie können wir den Menschen dienen. So, weißt du, und nicht als erstes kommt, wie kann ich Gott verherrlichen. So, das passiert ständig. So, passiert mir ständig. So, Gott ist dann immer dran, sofort ranzukommen mit dem Heiligen Geist, der uns dann erklärt, so, hey, guck mal. So, weißt du, dieses Martha-Maria-Ding da. So, na klar, es ist besser so für uns persönlich, so wenn wir was in Hand nehmen können und wir machen irgendwas und das sieht man dann. So, ich habe das gemacht. So, sieht nach viel mehr aus. So, ne? Aber hey, ich mache lieber nichts und lass mich als faul beschimpfen. So, und warte auf Gottes Stimme, dass er sagt, das machst du jetzt. Weil er ist mein Herr und ich bin der Diener. Und wenn ich einen Herrn habe, der sagt, so, jetzt 2 Wochen lang hast du nichts zu tun, so, weil du das brauchst, so, dann warum soll ich mich da dagegen stellen und sagen, nee, ich will aber dienen, so, ich möchte aber schuften, ich möchte abends mit ins Bett fallen. So, weißt du, dann gibt es Zeiten, wo Gott dir so viele Aufgaben gibt, so, oder eine Aufgabe, die dich so bricht oder dich so ans Limit bringt, so, dass du nur noch denkst, so, oh Gott, bitte nimm das von mir, so, bitte gib mir mal wieder ein bisschen frei oder, ne? So, ich brauche deine Kraft jetzt, so, um da hinzugehen. Ich habe keinen Bock auf Anbetung, ich habe keinen Bock auf Altersheimdienst, so, oder sonst was. Und keine Lust, jetzt abends zum Gebetsabend zu gehen, anderen im Gebet zu dienen. So, also, dann bist du da und du bist frisch und erfüllt. So, und du hast deine Zeit genutzt. Ne? So, und es gibt solche und solche Zeiten. So, von daher, als allererstes, und das war Jesus sein erstes Gebet und sein erstes Anliegen, Gott verherrlichen. So, das ist das Allerwichtigste. Und das Zweite, was wofür betet, ist dann Gott kennenlernen. Dieses Erkennen, ne? Das ist Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also ich bitte, dass, damit er allen ewiges Leben gebe. Also, die zweite Priorität in unserem christlichen Leben, zuerst Gott verherrlichen, so ein gottzentriert Leben, und dann mit Gott Gemeinschaft haben. Also, wir können Gott keine Ehre geben, wenn wir nicht mit ihm zusammen sind. So, weil dann geben wir nur dem Bild Ehre, den wir in unserem Kopf haben. So, ich könnte mir meine Dore zusammenbauen und zusammenschustern, so, und denken, so ist er. Und könnte mit ihr mein Leben lang so zusammen sein. So, und wirklich annehmen, meine Frau ist so und denkt so. So, ich kann aber auch mich mit ihr hinsetzen, das ist halt das Wichtige in der Ehe, so, und dann mit ihr drüber reden, so, und dann merke ich oft so, und das ist wirklich so, und so, dass sie da ganz anders denkt, oder ich was falsch verstanden habe, so, oder ich blicke oder Aussagen einfach falsch deute, weil die falsch ankommen, ne? So, um jemanden wirklich kennenzulernen und dann so zu lieben, wie er ist, so muss man einfach mit ihm zusammen sein, so, persönlich. So, nicht nur am Telefon, sondern einfach total persönlich. Mir kommt es manchmal vor, als ob unsere Gebete, unsere Gemeinschaft, unsere persönliche Gemeinschaft mit Gott, so persönlich kann es gar nicht sein, ne, so mehr ist wie E-Mail oder Facebook. So, wir schreiben irgendwas und dann kommt eine Antwort oder nicht. So, weißt du, oder ist echt schade. So, weißt du, Gott möchte einen Chat mit uns. Kommt im Sommer. So, Gott möchte mit uns live sein. Weißt du, er möchte uns berühren und er will berührt werden. So, er will, dass wir was sagen und dann auch davon ausgehen, dass er gleich wieder antwortet. Und wir dann wieder was sagen können. Weißt du, das soll ein Gespräch sein. Also Gott verherrlichen geht nicht ohne mit ihm wirklich persönlich in eng zusammen zu sein. Und das Dritte, wofür er betet, und das, der dritte höchste Motivation, die man haben sollte als Christ. So, ich möchte mit dir in der Ewigkeit sein, Vater, wo ich dann verherrlicht bin in dir. Vers 5. Nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und das ist dieser dritte Punkt. Weißt du, wenn du in einem Chat bist, dann bist du, weißt du, das kommt sofort eine Antwort. So, du kannst im Gespräch sein, aber du siehst denjenigen nicht, du riechst ihn nicht, so, du kannst ihn mit deinen Händen nicht fühlen, du siehst die Augen nicht, die Mimik und sonst was. Es ist halt trotzdem, ja, fremd. So. Und wie schön ist es dann, wenn man sich ins Auto setzt und dann zu demjenigen fährt und dann persönlich da ist. Und er die Tür aufmacht, so, und du bist einfach da. Ja, so, ja, und das ist das Dritte. So, Gott suchen in seinem Leben und sagen, du kommst an erste Stelle. So, dann mit Gott zusammen sein und Gemeinschaft haben, real und lebendig und natürlich und einfach und live. So, Und die Sehnsucht und sich darauf freuen, endlich vor der Tür zu stehen und die Tür geht auf und er steht da leibhaftig. So, um nach Hause zu kommen, zum Vater. Dahin, wo wir hingehören. Wir sind dafür gemacht. So, und genau da werden wir wieder landen. Und diese Sicherheit dabei zu haben, weißt du, dann werden wir, das gibt Freude. Und das gibt Frucht. So, und selbst wenn du mal schwach bist oder fällst, so, es ist trotzdem, bist du in der Hoffnung und im Vertrauen. So, und kannst gehen und weißt, du kommst an. So, er wird es dir zeigen, er wird es machen, er wird dich verändern, er wird es ersetzen. So, wir haben so viel bekommen, so, und wir werden noch so viel mehr kriegen. Vers 6. 6 bis 19. Gebet für die Jünger. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Weißt du, hör nicht auf, von Gott zu erzählen, in jeder Gelegenheit, wo es geht. Hör nicht auf damit und vertraue auf Gottes Wort. So, Gottes Wort ist machtvoller als unsere Worte manchmal. So, und manchmal ist es wirklich ein Bibelvers, so ein, der, die Bibelverse sind wie Samen. Ne? Es ist Gottes Wort und er hat die Worte aus einer bestimmten Sache so gewählt. So, und wenn du Gottes Wort redest, so bleibt es im Herzen, ob derjenige will oder nicht. Bei manchen kommt der Rabe sofort, so, aber das sind die Kinder Satans. So, also, und ja, werden es mit oder ohne Gottes Wort. Aber manchen so, wird sich dann mit der Zeit zeigen, was für einen Boden sie haben. Und was für ein Herz. Ob sie bei den 500 sind, die Jesus jetzt nachgelatscht sind, bei den 120, die sind später dann, als auf den Heiligen Geist warten, in der Apostelgeschichte, bei Pfingsten, die da sich versammelt hatten. So, das waren die, die noch näher waren und die ganz lehrend gehört haben. Ne? So, oder ob das der Bonus von den 12, so, die 11, die so nah wie möglich bei Jesus sein wollten und gar nichts anderes mehr wollten. So, und das zeigt die Zeit, aber hey, vertraue auf Gottes Wort. So, und das hat mein Pastor immer gesagt, das sagt die Bibel und das sagt Gott. Und es ist so. Hey, wir Menschen, wir haben das Talent, viele Worte zu nehmen, um eine Sache zu beschreiben. Frauen haben da noch eine stärkere Gabe als Männer manchmal. So, aber hey, nimm Vertraue auf die Simpelheit von Gottes Wort. So, und wenn du jemanden hast, und dann bete so, hast du irgendeinen Vers für mich. Und dann mach die Bibel auf. Und bei Leuten, die Jesus noch nicht so kennen, so und sich für ihn noch nicht entschieden haben, du hast die Bibel in der Hand und sofort entsteht bei ihnen was Komisches. So irgendwas Befremdliches und doch was man irgendwie doch respektiert, obwohl man nicht dran glaubt. So, obwohl man vielleicht irgendwelche Gedanken im Kopf hat von anderen, ist eh alles gefälscht oder nicht wahr oder was weiß ich. Aber trotzdem, dieser Respekt ist da. Weißt du, und mir ging das auch so. Ich habe jemanden kennengelernt, da war ich noch Kiffer und unterwegs und da war ich schon in Leipzig und habe als Zahnstinker wieder gearbeitet und dachte nur so, nee, das ist nicht meins. So, und habe alles aufgegeben und saß dann da. So, und hatte überhaupt keinen Plan. Und dann kam jemand so von meiner Gemeinde, dann wo ich den Glauben gekommen bin, der hat die zwei Mitbewohner von mir gekannt. So, und dann waren wir im Park und dann haben wir Gitarre gespielt so ein bisschen. Und er hat mir eine Bibel geschenkt. Er hat mir von Jesus erzählt, davon weiß ich überhaupt nicht mehr, was er da erzählt hat. Und ich weiß auch, mich hat das überhaupt nicht angesprochen, so wirklich. Also, der hat da geredet und geredet und ich war eigentlich eher eine Gitarre. So, aber er hat mir eine Bibel geschenkt und die habe ich mitgenommen. Und ich weiß auch nicht, ich habe angefangen, 1. Mose, wie man es bei Büchern ja halt macht, man fängt bei der ersten Seite an. So, und ich habe es geschafft, bis es dann anfing mit den mosaischen Gesetzen und so. Dann hat mit irgendeinem Kram im Tempel war das und das und so muss das und das und da muss das und das hin mit der Stiftshütte und so ein Kram. Dann habe ich zugemacht, dachte, das ist doch langweilig. So. Ja, ich hatte viele Sachen, so, die mir viel mehr wert waren. Ne? Ja, aber irgendwas hatte das Ding. So, irgendwas so mystisches, irgendwas, dass ich dachte. Und ich habe alles aufgegeben, habe meine Gitarre genommen, habe meinen Rucksack genommen und habe alles stehen und liegen lassen. Meine ganzen Schulden, die mir über den Kopf gewachsen sind, so meinen ganzen Müll, der sich angesammelt hat, so einfach mein ganzes Chaos. Ich bin einfach gegangen. So, aber die Bibel, so, die habe ich unter mein Kopfkissen gepackt, weil ich habe so viele Bücher über psychoaktive Pflanzen, weil ich die sammeln wollte, um rauszukriegen. Naja, das war echt eine verdrehte Zeit. Aber die Bibel war da einfach zu schwer. Aber ich habe die Bibel unter mein Kopfkissen gelegt. So, und ich habe meine Mama gerufen und die hat sich um alles gekümmert. So, also war wirklich noch nicht sehr reif und erwachsen. So, und weißt du, und ich habe nur eine Sache zu ihr gesagt. So, hey, nee, zwei Sachen. Einmal meine Gedichte und die Sachen, die ich so geschrieben habe und gemalt habe, die soll sie aufheben. So, und zum anderen, so, da liegt eine Bibel unter meinem Kopfkissen. Die bitte nicht wegschmeißen, sondern die bitte aufheben. Ist doch komisch, oder? Mit Gott wollte ich nichts wissen. So, das Evangelium hat mich nicht angesprochen. Aber diese Bibel, so, musste ich behalten. Die kam gleichzeitig mit meinem innersten Herzen, was ich aufgeschrieben hatte. Weißt du? Also irgendwas ist da. Und als ich zurückkam, da lag sie immer noch auf meinem Kopfkissen. So. Und dann hat Gott den Christen geschenkt und dann, ja, ist egal. So, jedenfalls bin ich dann zu Jesus gekommen. Hey, aber vertraue auf Gottes Wort. Selbst wenn Leute nicht dran glauben, Gott hat es in unser Herzen gelegt, da ist Macht drin. So, und von daher versuch, den Samen auszustreuen, nicht deine Worte. Ich meine, deine Worte können weiser sein und tiefer und direkter und klarer, aber lass Gottes Wort für sich selber reden, weil der Heilige Geist als erste Stufe ist bei uns. Weißt du? Und er wird uns alles erklären. So, und wenn Gottes Kind dort kommt, dann wird die Bibel lesen, ein Vers aufsaugen und der Heilige Geist wird es einfach erklären. Vertrau darauf, mach das. So. Also der erste Punkt, Jesus betet für Bewahrung. Lest mal weiter. Pass mal hin. Ich bitte für sie, nicht für die Welt, bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Diese aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, da bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt wurde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Weißt du, es ist super wichtig, dass wir diesen Blick kriegen, so dass wir Gott uns nicht in dieser geistlichen Plugerblase haben will, wo man gerne mal reingeht. Gerade wenn man frisch als Christ kommt, dann schenkt Gott so eine geistliche Blase. Oft. So jedenfalls in Deutschland. Vielleicht in anderen Ländern, wo man verfolgt wird, ist vielleicht anders, aber so hier. Weißt du, du kannst reifen wie ein Embryo im Mutterbauch. Du bist behütet und beschützt. So ein, weißt du, wenn du zur Bibelschule gehst oder zu so einer christlichen Dings da, was weiß ich, wo man so eine Gemeinschaft hat, so da wohnt und so, ne? So ein, weißt du, das ist total geschützt. Ich meine, klar hast du Kämpfe und klar hast du schwere Zeiten, du musst mit den Menschen auskommen, so ein, ne? So ein, aber trotzdem ist es nicht das gleiche, wie wenn du auf dem Schlachtfeld stehst. So ist eher was Persönliches. So ein, es sind, aber Gott kommt immer mit seiner Nadel. Und wenn wir uns, so eine, in, uns in so eine Blase versetzen, so, dann irgendwann kommt die Zeit, da will uns raus sein. Weil da geht es uns nicht gut auf Dauer. So, eine Pflanze kann in einem Gewächshaus nicht lang, nicht stark werden. Machst das Gewächshaus weg, so, und die Pflanze ist kein kaltes, kein Wetterumschwung gewöhnt, kein Wind, so, kein Käfer, kein Nüsse, so, ne? So keine harten Regentropfen, die drauf prallen oder so, so, die geht sofort ein. So, weißt du, aber wenn eine Pflanze von Geburt an draußen dieser Witterung ausgesetzt ist, so, dann macht du das stark. So. Weißt du, und Gott kommt mit seiner Nadel, so, und will diese Blasen zerplatzen. So, und das zum Thema Kloster. So, und Gott will nicht, dass wir Mauern um uns bauen und unsere eigene Welt haben, wo keine Anfechtung von der Welt kommt. Sondern Jesus hat gesagt, oh Mann, die sind noch in der Welt. Ich habe es gleich geschafft, da bin ich weg. Aber die, meine Schafe, die sind noch da. Und ich bete nicht, dass du sie rausnimmst. So, ich bete nur dafür, bewahre sie vom Bösen. So. Also, und das macht Gott so. Wir müssen hier durch, so, weil wir sind das Licht in der Dunkelheit. So. Aber wir müssen hier durchgehen. So. Aber Gott beschützt uns. Vers 16. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Also, Jesus betet als erstes für seine Jünger für Bewahrung und als zweites für Heiligung. Ne? So, damit sie verändert werden, mehr in Gottes Bild kommen, so mehr beständig sind, durch diese schwere Zeiten, durch die dunkle Welt schaffen, Licht zu sein und zu bleiben. Und wie er gesagt hat im Vers 13, damit sie meine Freude völlig in sich haben, obwohl sie in der Dunkelheit laufen müssen. So, weißt du, um das zu können, das bedarf dann Heiligung. Und es gibt Christen, die sich nur auf Liebe und Gnade konzentrieren. So, und das sind diese Gewächshaus-Christen. So, weil die gehen nur nach Gefühlen und strahlen die ganze Zeit und denken, ja, das muss so sein. Und wenn ich traurig bin oder ernst oder wenn ein Christ böse guckt, so, dann ist es was Schlechtes. So, und so darf man einfach nicht sein als Christ, bei Freude. So, aber diese Freude hier ist was ganz anderes. So, diese Freude ist nicht dieses Smiley-Grinsen, sondern die Freude ist, obwohl es schwer ist und du gerade weinst und schreist und stöhnst, so wie David, du trotzdem innerlich Hoffnung hast und Zuversicht und Vertrauen in Gott. Trotzdem nach oben guckst, nicht nach unten. So, weißt du, und das bewahrt dich davor, depressiv zu werden. So, weißt du, und Jesus sagt, Heiligung ist so wichtig. So, und der Vater kommt und schneidet die kaputten Reben ab. So, und die Blätter, die zu viel Energie wegnehmen. So, und er kommt und wäscht und schrubbt die Erde ab, die da dran ist vom Dreck. So, das ist schwer. So, und das tut weh. Aber er sagt, das ist wichtig. So, und wenn ihr das verlasst, dann verlasst ihr mich. Weil dann seid ihr, wenn die Winde kommen, die Anfechtungen, die werden kommen. So, und dann seid ihr sofort zerbrochen. So, von daher Heiligung. Und ich finde es cool, dass er gleich sagt, wie wir ein Heiliger werden. Und das ist nicht durch Taten und nicht durch, ich tue das nicht mehr. Und wenn ich nur dran denke, dann peitsche ich mich aus, so, oder mache mich richtig schlecht, so, sondern indem wir Gottes Wort lesen. Und wieder das Gleiche zum Gottes Wort. Die Bibel, sie hat Macht, auch nicht nur für andere, sondern auch für uns. So ein Vertrauen auf Gottes Wort, das ist wie ein magisches Buch, nur dass es nicht magisch ist. Das sind Gottes Worte. So, und der Heilige Geist, für ihn ist das Nahrung, für uns ist es Nahrung. So, hey, das ist alles Theorie und wir saugen es auf und manchmal berührt es uns und manchmal nicht. Aber der Heilige Geist macht es lebendig. So, und dann ist es praktisch. Lass dich heiligen, geh nie aus Gottes Wort raus. Psalm 119 steht so, was Gottes Wort bewirkt in uns. Und da steht, es warnt uns, es macht uns weise, es richtet uns einen Blick auf die richtigen Sachen, so, es gibt uns Freude. So, das Neue Testament lehrt, Gottes Wort nehmt an, weil ist gut zur Rechtweisung und Ermahnung, so zum Trost, zur Lehre und es leitet euch auf euren Weg, den ihr geht. Ne? Also das Wort hat genau die gleichen Aufgaben wie der Heilige Geist. So, der Heilige Geist hat Jesus gesagt, ist da, um euch zu lernen, zu trösten und zu leiten und zu ermahnen. So. Was ist denn der Heilige Geist? Geht sehr eng mit Gottes Wort. Wenn du die Bibel liest im Kontext, so, dann wirst du das immer mitkriegen. So, und für ihn ist es ohne das passiert nichts. So, ohne das hast du absolut keinen Plan, was nun richtig ist oder falsch. Es ist schon so oft passiert, dass ich über Themen noch gar nicht nachgedacht habe selber und erforscht habe in Gottes Wort, so, sondern einfach gehört habe und ja, macht Sinn, angenommen und dann lehre ich so und rede. Und jetzt bereite ich aber Wort für Wort vor und muss mich mit Sachen dann auseinandersetzen und denke so, oh Mann, da habe ich noch nie wirklich selber geforscht, ob das jetzt von Gottes Wort kommt oder einfach nur christlicher Slang ist. So. Lass dich leiten und trösten und zum Teil auch ermahnen. Und zum Schluss, Vers 20 bis 26, Jesus betet für uns. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, für mich, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Toll. Einheit mit Vater, Einheit mit dem Sohn und Einheit untereinander, dafür betet er. Lesen wir noch weiter. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihm, du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Gott liebt uns genauso, wie er Jesus geliebt hat. So toll. Ich habe letztens in der Predigt so eine Geschichte gehört, da sind zwei Kinder beim Direktor und so, und da fragt ihn so, ja, wie alt seid ihr? Und das eine Kind sagt, oder wann seid ihr geboren? Ich bin am, 3. Mai 1980 geboren. Und das andere Kind sagt, ich bin am 15. Mai 1980 geboren. Und der Direktor guckt so und sagt, ja, das ist überhaupt nicht möglich, so. Wie soll denn das gehen? So, ne? Ihr seid doch Geschwister, ja, sind wir. So. Und dann sagt er, das ist ganz einfach, so, einer von uns ist adoptiert. Und dann sagt er, ach so, okay, und wer ist von euch adoptiert? Ja, das wissen wir nicht. So, und unser Vater hat uns nie gesagt, und er hat gesagt, ehrlich gesagt, liebe ich euch so dolle, dass ich vergessen habe, wen ich adoptiert habe. So, und wer natürlich auf die Welt kam, durch mich. So, also, das ist genau das gleiche Bild, so, was Jesus für uns hat. So, der Vater liebt uns mit der gleichen Liebe, wie es hier steht, mit der auch Jesus liebt. So, er liebt Jesus nicht mehr, weil er besser und schöner ist und mehr wie er, sondern für ihn sind wir eins mit Jesus. So wie Jesus eins mit dem Vater ist. Und das ist wunderbar, was er erzählt. So, weil er einfach sagt, so, dass wir ihm genauso wichtig sind, wie er sich selbst. Weißt du? So, und das ist kostbar und gut zu wissen. So, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Damit sie meine Herrlichkeit sehen. Ich komme dahin. Bisschen später. Also, das Erste, wofür er betet für die Gemeinde, also für uns ist Einheit, Einheit, Einheit. Ne? Einheit mit Vater, Einheit mit Sohn, Einheit untereinander. Und es ist nicht diese ökonomische Einheit, so, ökonomisch, ökumenische Einheit, so, alle Religionen vereinigt euch und Hauptsache Gott und was weiß ich. So, Hauptsache wir sind uns einig, so, weil das ist für die Welt kein Zeugnis und kein Licht. So, und es ist doch nicht unbedingt die Einheit gemeint, dass man als Gemeinden zusammenarbeitet, so Projekte macht, was in meiner Erfahrung praktisch auch mittlerweile unmöglich ist. In Einheit und im Geist zusammen, ohne Konflikte und ohne Kompromisse im Glauben, ne, zusammen einfach was zu bauen. Ist einfach nicht mehr möglich. Weil es gibt zu viele verschiedene Facetten und Denkweisen und Sachen, über die man streitet. So. Was hier gemeint ist, ist Einheit im Geist, Einheit in der Wahrheit, Einheit im Evangelium. Und darin können wir uns einig sein und Gemeinschaft haben. So. Weil diese Diskussion kommt nur die Entrückung vor der Trübsal oder danach. So, sind wir erwählt und können uns nicht entscheiden, oder erwählt und können uns entscheiden, oder sind wir gar nicht erwählt und wir entscheiden uns nur. Und die ganzen anderen Streitthemen, die es so gibt, so, das sind super unwichtig. So, ich meine, da soll jeder glauben, was er für richtig hält. So Gott, manche Sachen davon sagt Gott ganz klar. Da weiß ich gar nicht, warum man überhaupt, wie man auf andere Denkweisen kommen kann. So, aber selbst das ist mir dann wurscht, bei diskutieren werde ich darüber nicht. Mit irgendjemandem, aber andere Sachen sind einfach nicht klar in der Bibel erwähnt. Wir stehen einfach da und dann müssen wir selbst einen Plan machen. Ne? Im Vertrauen halt, dass Gott dich das Richtige lehrt. So, also warum sollte ich mit anderen darüber diskutieren, über Sachen, die Gott gedacht hat, so muss er uns nicht erklären. So müssen wir nicht verstehen. So, warum sollte ich mir Gedanken machen, dass ich es verstehen muss unbedingt? So, ne? Weißt du, aber die Einheit liegt in Jesus. Die Einheit liegt in der Gemeinschaft mit dem Vater. Die Einheit liegt darin, gefüllt zu sein im Geist und dadurch im Band der Liebe vereint zu sein als ein Leib. So, weißt du, mir ist es egal, ob Leute rumhüpfen oder wie ein Hund bellen oder mit der Fahne winken oder immer Halleluja schreien, so. Mir ist es egal, ob die Leute in der Kirche sitzen und Liturgie brauchen und diese Rituale und das Vaterunser, so, oder ob sie Abendmahl in einem Becher oder in einem Schnappkäse trinken, so. Mir ist es echt wurscht, so. Weil ich glaube, Gott hat uns so individuell gemacht, es ist wunderbar zu sehen, wie vielfältig man Gott anbeten kann, ne? So, für mich ist nur wichtig, so, Hauptsache, die beten Gott an. So, und zwar ehrlich, so wie sie sind. So, und es gibt extrovertierte Menschen und introvertiert. Wer sagt nur, was falsch ist? Da gibt es kein falsch und kein richtig, kein besser oder schlechter. So, und es ist einfach eine Lebensform und so ist man. Und gut. So, und Gott hat uns zum Teil auch so gemacht und Dinge zugelassen, dass wir so uns entwickeln. So, und bestimmte Menschen in unser Leben gebracht, so, und damit wir diesen Blick kriegen und in diese Richtung gehen. So, und einfach nur, damit er seinen Plan vollendet. So, warum sollte ich da kritisieren oder warum sollte ich da Verbesserungsvorschläge nachbringen? So, habe ich nicht das Recht zu. Weißt du? Und das ist halt schade, dass das gerade nicht funktioniert, obwohl das so schön wäre, wenn es funktionieren, weil das kann funktionieren. Auch heute mit der Gemeindevielfalt. So eine Einheit zu haben im Geist. So, und wenn ich beim Allianztreffen bin, achte ich ganz genau drauf, wie die Menschen an das glauben. Evangelium und Gott im Vordergrund steht oder die Menschen und das Soziale oder ihre Lehre oder Doktrin. Und das ist super wichtig, darauf zu achten. Hey, aber wenn ich hier einen Christen finde, egal ob sie Flötenkreis haben oder Posaunenchor so, oder eine Heavy Metal Band, so, aber wenn ich sehe, dass die, weißt du, dass Gott an erster Stelle steht, dass sie Gott zentriert leben und suchen, so, und dass sie mit Gott zusammen sind, im Evangelium, in der Wahrheit, so, weißt du, dann freue ich mich mit denen einfach dann zu beten, so sie kennenzulernen und tiefer zu gehen, und dann hoffe ich auch, dass wir als Gemeinde so einfach miteinander was besser mehr machen können geistlich. So. Von daher, ja, achte darauf, dass du nicht bitter wirst, so über viele Gemeindeformen. So, und das ist so ein Virus, der umgeht. Und was es braucht, ist im Endeffekt dieses Band der Liebe. Und die Welt erkennt Gott nicht mehr, sondern nur noch sich selbst. So Hass und Wut und Zorn und Verletztsein und Bitterkeit und dieses Gefühl von, ich bin besser, dieses Richten, dieses Gesetzliche, so ist Gott überhaupt nicht. Wir Menschen machen aber Gott so, weil wir sagen, wir sind Christen und gehören zu Gott. Und die Menschen gucken uns an und so wie wir uns benehmen und reden und denken, so werden sie Gott annehmen und kennenlernen. So, von daher bewahre dich selbst. Egal, wenn alle spinnen, so bleib du bei der Wahrheit. Vers 24, Vater, Punkt 2, das war's denn für heute. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber ich erkenne dich. Und diese, die erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe in deinem Namen verkündet und werde ihn verkündigen, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Also Jesus steht da, kurz vom Kreuz und schaut auf das Endprodukt vom Ganzen. Und das ist das, was passiert, wenn man Jesus angenommen hat. Wir erkennen Jesus Christus, wer er ist. Wir erkennen dadurch den Vater und lernen ihn kennen. Ne? So ein, wir verkündigen das Evangelium. So ein, und das, was er in uns pflanzt und was entsteht, ist Liebe. So ein, und der Heilige Geist ist in uns. So ein, was so ein, und Jesus sagt zum Vater und sagt, freu mich schon, so ist es und so wird es sein. Was ein zweiter, wofür er betet und was ihm wichtig ist, ist, mit ihnen, dass wir mit ihnen in der Ewigkeit sind. Also was wichtig ist für die Gemeinde, diese Einheit. Und wenn die da ist, kommt der Rest. Einheit mit dem Vater, ne? Einheit mit Jesus, Einheit untereinander, in Liebe und im Geist und im wahren Evangelium und ja, ein Blick auf die Ewigkeit. So ein, dass er sich freut, so ein mit uns zusammen zu sein, endlich wieder. Und das Coole ist, er bittet das nicht, sondern er befiehlt das dem Vater. Wir wollen ihn nicht mehr. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein. So, also für ihn steht das alles fest. So, und ich finde es cool. Jesus betet und trotzdem kann man einfach sehen, worum es wirklich geht und was wichtig ist. Also, er spricht die wichtigsten Sachen an und im Endeffekt geht es nur darum, sei so nah wie möglich bei Gott und der Rest ist einfach nur mit Segen und Freude. So, von daher lass uns beten. Ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für dein Gebet. Ich danke dir dafür, dass du, ja, dass du uns leitest und führst und dass du mit uns bist. Dass du uns bis zum Ende bringst, dass wir Sicherheit haben in dir. Dass, ja, ich will dir noch näher sein. Ich mag den ganzen Tag nur mit dir zusammen sein. Und ich denke, dass du mich immer wieder zurückziehst, wenn ich mal ja, zu lange einkaufen gehe. Das ist wunderbar.